Touren können nicht mehr gemacht werden. Früher habe ich auch gesagt, ja, der Berg steht noch länger, dann machen wir die Tour halt in 2-3 Jahren. Das kann man so eigentlich nicht mehr sagen.
Größte Rolle spielt Ihnen einfach das Wasser, der flüssige Wassereintrag in Klüfte, die vorher gefroren waren. Sei es jetzt, dass der Gletscher eben von einem kalten zum warmen Gletscher wird oder dass der Permafrost auftaut. Und das Ganze ist einfach so der Trigger.
Wer früher die Eiger Nordwand im Winter gegangen ist, ist ein Held. Und wer sie jetzt im Sommer geht, ist ein Trottel. Weil, ich meine, die geht im Sommer einfach gar nicht mehr.
Der Erde ist das egal. Wir haben das Problem. Wir als Menschen haben das Problem, dass wir uns anpassen müssen und sehr, sehr wenig Zeit zum Anpassen haben. Weil das geht ganz schön rapide, was da gerade passiert.
Alpenverein Basecamp, der Podcast des österreichischen Alpenvereins. Themen der Höhe in die Tiefe gehen.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali.
Willkommen zu einer neuen Episode des Alpenverein Basecamp. Mein Name ist Flo Rudig. Die Bilder vom Bergsturz in Platten in der Schweiz im Mai diesen Jahres machen immer noch betroffen und nachdenklich. Auch ist es in einem Punkt faszinierend, dass und wie ein Frühwarnsystem die Menschen dort gerettet hat. Es war aber leider nicht der einzige Bergsturz in den letzten Jahren. Das Fluchthorn in Tirol im Sommer 2023, der Bitschergen im Engadin April 2024. Werden solche Bergstürze jetzt immer häufiger? Brechen Berge auseinander, weil der Permafrost auftaut, oder hat das auch andere Gründe? Und wie können wir uns davor schützen oder geht das im Regelfall gar nicht? Das wollen wir heute besprechen und dazu begrüße ich sehr herzlich Dr. Christine Fey. Sie forscht an der BOKU Wien über Sturzprozesse und Rutschungen im Hochgebirge an der Uni für Bodenkultur in Wien, also genau in dem heutigen Kerngebiet, lebt selbst in Tirol, ist begeisterte Alpinkletterin und Mitglied der Bergrettung Tirol und hat zu dem Thema kürzlich im Magazin Berg und Steigen einen Artikel geschrieben. Danke für deine Zeit, Christine, und so viel Kompetenz hier freut uns.
Ja, danke für die Einladung.
Und Diplom-Ingenieur Gerhard Mössmer, Berg- und Skiführer, Bergsportexperte im Alpenverein, hält Vorträge zum Thema Bergsport und Klimawandel und ist gerichtlich beeideter Sachverständiger. Willkommen, Gerhard.
Vielen Dank für die Einladung. Freue mich, dass ich da bin.
Sehr gern. Bevor wir grundlegend starten, eine zugespitzte Einstiegsfrage. Wenn man liest, die Berge brechen durch den Klimawandel auseinander, stimmt das?
Ja, also ihr habt diesen Artikel ja auch genauso genannt und eigentlich auch ein bisschen provozierend formuliert. Hintergrund ist der, dass ich eben im Wilden Kaiser beim Einstieg zu einer Klettertour war und der Tourist gehört habe, na, schaut euch die Hänge an, das kommt jetzt alles runter. Und ich habe am Anfang gelacht und mir dann gedacht so, okay, woher will das denn eigentlich wissen, dass wir im Kaiser sind, wo überhaupt kein Permafrost ist, wo eigentlich der Klimawandel durch Klimaerwärmung jetzt keinen großen Einfluss hat. Also es gibt einfach sehr viel Unwissenheit. Also ja, die Berge brechen auseinander im Hochgebirge. Das sehen wir ganz deutlich. Aber jetzt so im mittleren Wanderwegenetz können wir es einfach noch nicht sagen. Also um es ganz kurz mal zu beantworten. Also wir müssen differenzieren, in welcher Höhenlage wir eigentlich gerade sind.
Und Grund ist, weil es wärmer wird.
Genau, also jetzt, weil der Permafrost zurückgeht und die Gletscher sich zurückziehen. Also das hat einfach einen sehr großen Einfluss, weil es einfach die Berge, die Felsen aus dem Gleichgewicht bringt, weil einfach viele Veränderungen passieren und das eben Einfluss auf die Stabilität hat.
Gerd, du hast schon, habe ich gesehen, vor Jahren, 2019 glaube ich war das, ein Artikel, der so aktuell klingt, wie als wäre er gerade geschrieben worden, wo der Klimawandel schon für dich damals die treibende Kraft war oder der Grund für die Veränderung.
Ja, genau. Also ich habe 2019 meinen ersten Artikel zu dem Thema geschrieben und damals ist es ein bisschen belächelt worden, so quasi, ja, Bergsport und Klimawandel, wen interessiert denn das? Und Bergstürze, Felsstürze hat es ja immer schon gegeben, das ist ja nichts Neues und beim Bergsteigen hat man einfach gewisse Risiken, also Steinschlag, Eisschlag und so weiter, das war vor 100 Jahren auch so. Nur Fakt ist der, dass es tatsächlich immer wärmer wird. Der Klimawandel ist nicht wegzuleugnen und dass wir beim Hochtouren gehen mit der Klimaveränderung konfrontiert sind, ist mir damals eben aufgefallen und ist jetzt mehr denn je Thema. Also gerade beim Hochtourengehen ist es wirklich signifikant, wie wir uns anpassen müssen und mit welchen Veränderungen wir zurechtkommen müssen.
Wir werden da speziell noch eingehen. Jetzt gehen wir es wie versprochen grundlegend an. Wann sprechen wir von einem Felssturz? Es geht ja da nach Menge des herunterkommenden oder des, ja, der herunterkommenden Masse. Welche Abstufungen gibt es da und wann spricht man von einem Felssturz?
Ja, es ist tatsächlich gar keine so leichte Frage, weil es einfach nicht einheitlich verwendet wird. Ich habe in meiner Masterarbeit mal gelernt, 10.000 Kubikmeter. Tatsächlich ertappe ich mich selber oft dabei, dass ich Felsstürze als was bezeichne, was vermutlich keine 10.000 Kubikmeter hat. Laut Definition ist es Steinschlag, einzelne Steine, Blockschlag eben größere Blöcke bis 10.000 Kubikmeter und Felssturz 10.000 Kubikmeter. Das ist schon ganz schön viel. Das spricht man halt, also um uns aus neuem Weg zu gehen, dieser Definition ist Sturzprozesse am elegantesten in der Wissenschaft oder Rockfall im Englischen. Das umfasst alles. Also wenn ich jetzt von Steinschlag rede, rede ich wirklich von einzelnen Blöcken. Wenn ich von Felssturz rede, halt mehr, wenn es wirklich im Verband runterkommt, sich halt beim Stürzen auflöst und in, also halt größere Masse, die abgeht. Aber laut Definition ist es eigentlich 10.000 Kubikmeter. Aber oft wissen wir ja gar nicht, wie viele Kubikmeter runtergekommen sind.
Wir sprechen hier und heute vom Bergsturz, also größtmöglichen Dimension.
Bergsturz ist wieder ein ganz seltenes Ereignis, also per Definition ab 1 Million Kubikmeter. Und da ist eben eigentlich auch die ganze, wie es runterfällt. Und zwar passieren da einfach, also wird da unglaubliche Energie frei durch diese ganze Masse, die runterkommt. Und durch diese Energie wird die Reichweite nochmal um einiges erhöht. Und deswegen ist der Bergsturz eigentlich ein sehr seltenes Ereignis. Also wir hatten ja in den letzten Jahren jetzt eben in Cengalo den Piz Shimmerscan und Platten jetzt als wirkliche Bergstürze.
Und 1 Million, dass man sich das vorstellen kann, das ist ein Würfel von 100 mal 100 mal 100 Meter. Ich habe kurz einen bildhaften Vergleich, das wäre die Größe des Volumens des Kolosseums in Rom, was da an Menge daherkommt. Also ab dieser Menge spricht man von einem Bergsturz und das war ja in Platten in der Schweiz ein Mehrfaches dessen. Da sind ja mehrere Millionen heruntergekommen.
Ja, genau. Also das ist, es ist zum Glück sehr selten und es ist auch jetzt vom Prozess her, wie sich das Ganze aufbaut, jetzt was anderes wie der einzelne Steinschlag. Und meine, zum Glück kündigt es meistens vorher an, dass wir eben einfach Frühwarnsysteme installieren können. Und das hat man jetzt die letzten Jahre eben auch gesehen, dass eigentlich bei den großen Ereignissen immer Frühwarnsysteme im Spiel waren, die das Ganze eben gemonitort und dann eben auch gesperrt haben.
Dem wollen wir uns auch noch widmen, aber wenn es jetzt um die Häufigkeit geht, ist es etwas, was uns jetzt auffällt, weil durch die modernen Medien alles am Radar ist? Ist es etwas, was es immer schon gegeben hat? Oder ist es etwas, was uns jetzt erst auffällt, weil der Mensch immer näher an diese extremen Hanglagen ranbaut, Dauersiedlungsräume öffnet, die es früher nicht gegeben hat und wir deshalb von so dramatischen Ereignissen erfahren? Was ist da ein Gradmesser, damit wir behaupten oder belegen oder widerlegen können, dass es immer öfter vorkommt?
Also in der Wissenschaft brauchen wir immer Statistiken, also sprich, um von einer Zunahme zu reden, müssen wir sagen, okay, wir haben jetzt so und so viele Ereignisse gehabt und früher hatten wir so viele Ereignisse, wir können von einer Zunahme reden. Ist bei diesen großen Ereignissen sehr schwierig, weil sie passieren eben auch im Nicht-Permafrost-Bereich. Von daher kann man jetzt anhand der Statistik nicht sagen, dass wir eine Zunahme haben, aber es sind auffällig, also Cengalo war im Permafrost-Bereich, der Felssturz in der Schweiz, im Engadin auch, Fluchthorn ist Permafrost auch vermutet und Nestron eben auch. Und es ist jetzt nicht nur der Permafrost, sondern es ist einfach auch der Gletscherrückgang, der eine ganz zentrale Rolle spielt, vielleicht sogar noch eine zentralere Rolle wie der Permafrost. Das weiß man in der Wissenschaft jetzt nicht genau, welche Rolle macht der Gletscherrückgang, also durch die Entlastung, Änderung von Spannungsverhältnissen und der Auftauch von Permafrost und vor allen Dingen, also die größte Rolle spielt eben einfach das Wasser, der flüssige Wassereintrag in Klüfte, die vorher gefroren waren, sei es jetzt dadurch, dass der Gletscher eben von einem kalten zum warmen Gletscher wird oder dass der Permafrost auftaut. Und das Ganze ist einfach so der Trigger, dass das jetzt eben aufkommt. Allerdings muss man halt sagen, okay, die Grundvoraussetzung dafür, dass irgendwas passieren kann, ist einfach schon mal, dass wir eine geologische Störung brauchen. Also wir brauchen eine Trennfläche, also wir brauchen einfach eine geologisch angelegte Instabilität. Ohne die können die Gletscher noch so viel zurückgehen, ohne die kann der Permafrost noch so gut tauen, da passiert nichts. Aber natürlich jetzt durch die Veränderungen, Permafrost taut auf, Gletscher gehen zurück, werden teilweise diese geologischen Instabilitäten eben einfach reaktiviert. Und also ja, die gibt es auch im Nicht-Permafrost-Bereich, sieht man ja auch in Brienz. Also gibt es auch einige Beispiele. Aber natürlich habe ich jetzt einen Einfluss eben dadurch, dass sich einfach die Rahmenbedingungen ändern.
Wenn wir den Permafrost kurz einmal beleuchten, da sprechen wir, ist ja unterschiedlich, ob es Nord- oder Süd exponierte Hänge sind. Der Permafrost, glaube ich, in Nordhängen beginnt bei 2400 Meter, in Südhängen ab 3000 Meter. Da geht es quasi um den Kleber, der den Fels zusammenhält, gefrorenes Wasser, das jetzt taut und damit Bewegung ins Gestein kommt. Ist das der Hauptauslöser? Wenn der taut, brechen Berge?
Ja, ganz so einfach ist es nicht. Es ist sehr komplex und es ist einfach ein Riesenforschungszweig, der sich genau damit befasst. Was genau passiert jetzt da mit dem Permafrost? Was genau führt jetzt dazu, dass es instabil wird? Also wie gesagt, der Porenwasserdruck, aber da würde ich jetzt sehr in die Wissenschaft abschweifen.
Ja, ganz kurz, dürfen wir gern.
Also es ist einfach, es hat einen Eindruck, also einmal dieser Wassereintrag bringt natürlich das Eis in den Klüften zum Schmelzen. Dadurch verändere ich einfach die Porendrücke und das hat eben einfach großen Einfluss auf die Felsstabilität. Und es gibt, wie gesagt, sehr Felsmechanik, also Felslabore, wo das Ganze getestet wird. Wassereintrag muss modelliert werden und am Ende ist natürlich schwierig, weil der Berg ist kein Labor. Und im Grunde genommen, ja, für was ist es wichtig? Ich meine, wir müssen es verstehen, damit wir handeln können. Also es geht jetzt sehr stark auch in die Grundlagenforschung rein. Aber erst wenn wir diese Grundlagen verstanden haben, können wir halt auch in die Prognose gehen oder in was hilft dagegen gehen. Also das ist eben einfach ein großer Teil der Wissenschaft eben auch, das zu erforschen, was jetzt genau bei Platten passiert ist. Mhm. Also dazu sofort sagen, ja, das war Permafrost, okay, ja, wird da Rolle gespielt haben. Wissen nicht, wie groß die Rolle vom Gletscher war. Es ist einfach, da muss jedes Beispiel eigentlich für sich untersucht werden, um zu schauen, was waren die Ursachen. Einfach um halt mehr zu wissen, eben auch um handeln zu können.
Und wie genau kennt ihr euch jetzt aus? Also traust du dir jetzt eine Prognose zu, ob das immer häufiger wird und wo es demnächst passieren könnte?
Das, wo es demnächst passieren könnte, ist sehr, sehr schwer. Weil, ich meine, jetzt ist es ja nicht nur eigentlich der Berg das Problem, sondern das Tal, was unten ist. Jetzt haben wir zum Glück, wie in der Schweiz, jetzt bei Platten war einfach halt das Dorf war eben, es war unten. Der Gletscher war ja auch schon bekannt. Der Gletscher ist ja vorher auch schon gemonitort worden, weil man eben auch schon Angst hatte, dass der Gletscher eben abbrechen könnte. Und verstärkt ist es natürlich jetzt durch diesen Bergsturz. Und deswegen hat man auch sofort das Monitoring-System gehabt. Also man hat ja sofort auch das Dorf evakuiert, als der Bergsturz schon draufgekommen ist.
Auf den Gletscher?
Genau. Es wurde sofort evakuiert, weil sie gesagt haben, okay, der Gletscher könnte runterkommen, beziehungsweise der Felssturz. Also weil einfach wir diese unglaubliche Reliefenergie dort haben. Und die haben wir in Österreich zum Teil, also wir haben steile Täler, aber jetzt so mit dem Gletscher, diese Konstellation Gletscherhänge, also Gletscher, der abbrechen könnte, ist mir jetzt in Österreich nicht bekannt, dass wir jetzt diese Situation mit den Platten haben.
Mhm. Und noch einmal zurückzukommen zur Häufigkeit, auch an dich, Gerhard. Ist das etwas, was jetzt quantitativ fassbar ist? Oder hat das Argument, das hat es immer schon gegeben, was reden wir jetzt drüber, doch auch seine Berechtigung?
Ja, aus bergsportlicher Sicht muss man sagen, sind jetzt Bergstürze für uns gerade Thema, weil, wie die Christine schon gesagt hat, das sind sehr, sehr seltene Ereignisse. Und wenn ich von einem Bergsturz betroffen bin, dann ist das wirklich echt ein schlechtes Karma, also zur falschen Zeit am falschen Ort, also richtig Pech. Aber was man schon sagen kann, ist, dass das Steinschlagthema einfach mehr geworden ist und früher hat man auf Hochtouren eigentlich nie einen Helm mitgehabt. Mittlerweile ist der Helm Standard und so Steinschlagereignisse sind jetzt aus unserer Sicht, also aus bergsportlicher Sicht, bei klassischen Hochtouren einfach mehr waren.
Ab welcher Höhe empfiehlst du oder würdest du jetzt sagen, nehmt einen Helm mit?
Na, eigentlich mittlerweile bei jeder Hochtour, weil man hat sehr viele Übergänge, die steinschlaggefährdet sind, wo man früher einfach über einen Gletscher gegangen ist, also wo die Jöcher noch vergletschert waren. Mittlerweile gibt es dort Klettersteige, also das Thema Ausrüstung ist generell immer hat sich verändert. Ich gesagt, Klettersteigset, Helm und demzufolge muss man sich da einfach auch anpassen. Ja.
Und es ist wahrscheinlich eine subjektive Wahrnehmung, wo man sagt, ja, da kommt öfter was runter. Kann man das auch irgendwie objektivieren, dass du sagst, wir haben da Aufzeichnungen, wir haben da Statistiken, die wirklich belegen, es ist mehr geworden? Oder ist das, weil man es halt selber öfter erlebt?
Nein, man erlebt es selber öfter und man sieht es auch. Also da, wo früher eben Eis war, kommt jetzt nicht unbedingt das beste Gestein zum Vorschein. Es ist da sehr viel brüchig. Man ist mehr exponiert eben durch den Gletscherrückgang, weil diese eisfreien Passagen eben von schlechter Felsqualität sind. Und wenn man jetzt viel unterwegs ist, also wie jetzt zum Beispiel als Bergführer, dann nimmt man das, ich meine, klar, es ist eine subjektive Wahrnehmung, aber nimmt man das schon wahr, dass das einfach tendenziell mehr herunterkommt. Also klein jetzt, aber es reicht ja, wenn man Arschstein auf den Kopf trifft. Also wir reden ja da jetzt nicht von großen Steinschlag-Ereignissen, sondern ganz, ganz kleinräumig ist man länger exponiert.
Und was sich noch geändert hat, das, was früher ein bisschen mühsam war, in der Früh zu starten, ist eigentlich zur Regel geworden. Also das Vorverlegen eines Tourenstarts in die wirklichen Morgenstunden, um das Ganze sicherer zu machen.
Ja, ich würde es sogar noch extremer formulieren, weil teilweise haben wir im ganzen Sommer die 0-Grad-Grenze auf 4.000-5.000 Meter, wo der frühe Start auch nichts mehr nützt. Was wir beobachten, ist, dass sich generell die Saisonen verschieben. Also ich sage immer, wer früher die eigene Nordwand im Winter gegangen ist, ist ein Held. Und wer sie jetzt im Sommer geht, ist ein Trottel. Weil, ich meine, die geht im Sommer einfach gar nicht mehr. Und so ist es bei den ganzen klassischen kombinierten Touren, die man halt früher im Frühsommer gegangen ist. Das geht nicht mehr. Man muss sie im Spätwinter gehen oder im Frühwinter, wo es noch entsprechend kalt ist und der frühe Aufbruch, also ich habe es jetzt selber gerade vor 2 Wochen erlebt, wir haben die ganze Nacht über 0 Grad gehabt, da kannst du um Mitternacht weggehen und es ist nichts gefroren. Also eher verschieben sich die Jahreszeiten und der frühe Aufbruch nutzt nur mehr bedingt was, wenn die Temperatur entsprechend tief ist. Aber was man dann auch merkt, ist, dass die Gletscherbäche auch über Nacht extrem viel Wasser führen. Das war früher nicht so. Da hat der frühe Aufbruch diesbezüglich auch geholfen, weil du über den Bach gut drüber gekommen bist. Und jetzt hast du halt um 4 in der Früh auch reißende Bäche. Und wenn da die Infrastruktur nicht da ist, also Brücken oder irgendwelche Holzbretter, dann hat man da schon gar keine Chance, über den Bach drüber zu kommen. Geschweige denn, dass der Schnee dann gefroren ist.
Wie geht es jetzt in der Wissenschaft da heran? Also wann wird es wirklich gefährlicher?
Also zunächst wann wird es gefährlicher? Da komme ich nachher zu. Aber jetzt zu der subjektiven Einschätzung, Ja, es ist nicht nur subjektiv, sondern ist auch objektiv. Wir haben jetzt eine Studie eben gerade rausgebracht, wo wir die Stubaier und Ötztaler Alpen untersucht haben auf also Sturzprozesse. Also alles oberhalb mehr wie 200 Kubikmeter. Das sind jetzt 10 VW-Busse. Ab da haben wir überhaupt erst angefangen aufzuzeichnen, also methodisch gesehen. Also wir haben Laserscan-Daten von 2006 und 2017 genommen und haben geschaut, wie viele Felsstürze sind passiert oder wie viele Sturzprozesse sind passiert und wo sind diese passiert. Und da war, muss ich sagen, ich habe schon erwartet, okay, Permafrost-Gletscherrückgangsbereich wird ein bisschen mehr sein. Aber das ist so eindeutig war, damit habe ich jetzt selber auch nicht gerechnet. Also wir haben 76% aller Sturzprozesse, sprich Felssturz, Steinschlag, Blockschlag, haben sich da ereignet, wo Permafrost vermutet ist, also wo Permafrost modelliert ist. Das Ganze macht aber eigentlich nur 22% der gesamten Fläche aus. Beim Gletscherrückgangsbereich, also eben alles, was nach 1970 eisfrei ist, da haben wir 40% aller Sturzprozesse identifizieren können. Das macht aber nur 4% der Fläche aus. Das heißt, wir haben einen ganz, ganz eindeutigen Shift von Sturzprozessen in Flächen, die eigentlich mengenmäßig viel weniger auftreten. Nordwest, Höhe ab 2900 Meter. Also da passiert, spielt sich gerade eben alles ab. Mhm. Und warum? Einmal eben, wenn der Gletscher zurückgeht und eben auch Permafrost, weil die gerade diese Auftauschschicht, wenn die eben, da kommt jetzt Wasser rein und die sind eben einfach jetzt, nachdem sie erstmals eigentlich auftaut, erstmals Kontakt mit Wasser hat, sehr reaktiv. Also das ist so das, was du eben beobachtest. Und dann eben dieser Steinschlag, von dem du redest, dieser morgendliche Steinschlag, ja, es wird auch mehr, auch gerade, dass es eben die Nacht immer unter Null wird. Also das Subjektive können wir objektiv belegen.
Danke für die Einordnung. Und damit haben wir das Wo auch ein bisschen beantwortet, aber nur um es noch einmal klar zu fassen.
Achso.
Wo man hauptsächlich mit dieser Gefahr zu rechnen hat.
Also wirklich im, also jetzt oberhalb von 2900 Meter, Nordexposition Nordwest bis Nordost. Da passiert eigentlich am meisten. Also da, wo eigentlich Permafrost ist, beziehungsweise am allermeisten passiert da, wo sich die Gletscher kürzlich zurückgezogen haben. Also das ist so der größte Gefahrenbereich.
Habe ich irgendeine Chance, es zu erkennen selbst, eine Veränderung der Landschaft, ein Frühwarnsystem, auf das Otto-Normalverbraucher zugreifen kann? Habe ich da irgendeine Chance?
Bisher ist es noch sehr, sehr, sehr schwer. Also weil es ist einfach, Frühwarnsysteme kann ich an bestimmten Hängen installieren, aber nicht fürs gesamte Wegenetz oder fürs gesamte Hochtourennetz. Bestimmte Sachen, also ich meine, ganz schlechtes Zeichen ist, wenn regelmäßig immer Steine irgendwo runterkommen, da wird halt was Größeres vermutlich im Gange sein, offene Spalten. Aber jetzt so, ich meine, wo man ausstellen kann, ist eben durchs frühe Weggehen dieser oberflächliche Steinschlag, also wo wirklich Steine jetzt nur angefroren sind, sei es an der Schneeoberfläche, was runterkommt. Aber die Prozesse, die wir jetzt da auch dokumentiert haben, das ist wirklich tatsächlich eigentlich eher im tieferen Fels, also so bis 4 Meter. Und das kann halt, kommt tatsächlich, die größeren Ereignisse kommen tatsächlich eigentlich eher so im Herbst runter, Spätsommer, Herbst, wenn die Auftauschschicht halt wirklich maximal aufgetaut ist. Aber zu sagen, wann, dafür brauchen wir einfach Statistik, dafür brauchen wir einfach ganz viele Ereignisse, um irgendwann auch eine Korrelation im Wetter herstellen zu können, zu sagen können, okay, wir haben jetzt die Wetterlage gehabt, das ist viel Schneefall mit sehr plötzlicher Schneeschmelze, Hitzewelle, nach so und so vielen Tagen wird es gefährlich. Sind wir derzeit noch nicht in der Lage zu? Um jetzt, wenn wir vom Lawinenlagebericht reden, ist natürlich ganz andere Liga in der Vorhersage, aber es wäre schön, zumindest schon mal dahin zu kommen, dass man sagen kann, okay, wir erwarten jetzt die nächsten Tage erhöhte Gefahr für Sturzprozesse. Aber da sind wir halt noch weit entfernt, weil es einfach die Daten fehlen. Also dafür müssen wir wissen, wann, wo, was abgeht.
Aber wo eine Korrelation besteht, ist bei den immer steigenderen Temperaturen, also das Klima, das sich wandelt, das wärmer wird und der Zunahme der Sturzprozesse.
Das korreliert. Das können wir ganz klar sagen, ja. Das können wir ganz klar sagen. Also im Permafrostbereich, also da, wo Permafrost und Gletscher eine Rolle spielen, da können wir ganz klar eine Zunahme von diesen Sturzprozessen sagen.
Gerhard, wenn wir zur Gefahr des Steinschlags kommen, wie kann ich sehen? Was hilft mir bei der Einschätzung?
Ja, wie wir schon gehört haben, die Häufigkeit, wo, wie viel Steinschlag herunterkommt, also diese toten Zeugen, die dann herunten liegen, also wo ich immer wieder frische Ausbrüche oder frischen Steinschlag sehe, beziehungsweise sieht man schon, ob jetzt der Gestein brüchig oder fest ist. Und ich meine, für mich ein Paradebeispiel in Bezug auf Steinschlag und Auflösung von Permafrost ist der Normalweg auf dem Mont Blanc. Also wenn ich da über das Grand Couloir queren muss, das war vor 10, 15 Jahren schon unter Anführungszeichen ein steinschlaggefährdeter Bereich, aber da sind halt alle Stunde, alle zwei Stunden sind da mal ein paar Steine daherkommen. Und mittlerweile ist das fast russisches Roulette, weil ständig Steine daherkommen. Und ich für mich zum Beispiel habe selber beschlossen, also da liegt so viel loses Material drinnen, dass ich die Tour einfach nicht mehr mache. Also das Risiko ist mir zu hoch, das ist mir zu im Verhältnis eben zu gefährlich, weil da reden wir, wie gesagt, nicht von alle Stunde, wo mal was daherkommt, sondern mehr oder weniger ständig. Und das hat sich schon ein bisschen verändert. Also wie lang bin ich wo exponiert? Und gerade in diesen ausgearbeiteten Eisrinnen, die halt sehr typisch für Steinschlag sind, also da kann ich das durchs Hinschauen schon erkennen, dass da viel loses, lockeres Material noch drinnen liegt und dass das einfach potenziell riskant ist, sich dort aufzuhalten.
Wo und wie informierst du dich vorab, wenn du eben sagst, da gehe ich schon gar nicht mehr hin?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und das ist auch eine Schlüsselfrage. Also gerade die Tourenplanung hat sich in den letzten Jahren im Zusammenhang mit objektiven Gefahren wirklich massiv verändert. Früher hat man Führerliteratur angeschaut, hat ein bisschen plattelt und dann sich die Tour bzw. den Weg rausgesucht. Mittlerweile ist es zu wenig. Man muss aktuelle Bedingungen anschauen. Man schaut auf den einschlägigen Internetportalen, auf den Foren. Gibt es da Häufigkeit von Steinschlag oder Eisschlag? Gibt es Ereignisse? Und das beziehen wir in unsere Tourenplanung schon ganz massiv mit ein. Also Beispiel Alpenverein aktiv, wo aktuelle Bedingungen drinnen stehen, wo Steinschlagereignisse festgehalten werden, beziehungsweise dann auch auf Gemeindeebene, ich denke dann an Bitzbuin, Sperrung von der Tuihütte, Normalweg Bitzbuin von der Südseite wurde gesperrt. Das kann ich in einem gedruckten Führerwerk nicht nachlesen, aber aus dem Internet kriege ich die Informationen heraus, beziehungsweise so blöd es klingt, aber auch Facebook, Instagram, Bergführerkollegen, WhatsApp-Gruppen, Übergänge werden dort beschrieben und da hole ich mir nachher zusätzlich eben wichtige Informationen in Bezug auf aktuelle Verhältnisse raus.
Das heißt, es ist fast schon eigentlich ein Muss geworden, sich aktuell zu informieren, nicht mehr im gedruckten Werk, sondern ins Internet zu gehen. Gerade in Anlehnung, weil du, Christine, gesagt hast, ich meine, die Genauigkeit eines Lawinenwarnberichts ist ja bestechend mittlerweile. Jetzt, wenn man diese neue Gefahr von Steinschlag und Sturzereignissen haben, dann nähert man sich erst einer Prognose, Genauigkeit und irgendwie Vorhersagekultur. Aber es ist jetzt schon der Stand, wo du sagst, ohne dem keine Tour mehr in der Höhe.
Absolut, weil wie gesagt, die gedruckte Führerliteratur, die stimmt zum Teil einfach nimmer. Touren können nicht mehr gemacht werden. Früher habe ich auch gesagt, ja, der Berg steht noch länger, dann machen wir die Tour halt in zwei, drei Jahren. Das kann man so eigentlich nicht mehr sagen, weil man, also wie gesagt, viele Normalwege haben sich auch verändert. Also diesbezüglich muss man absolut auf aktuelle Verhältnisse schauen und ich würde sogar noch weitergehen, also auch die Kartenwerke, wo die Gletscherstände einfach schon relativ alt sind, stimmen natürlich nicht mehr. Und selbst im Internet muss man vorsichtig sein mit GPS-Tracks, die jetzt zum Beispiel auch nur 3, 4, 5 Jahre alt sein, aber über einen Gletscher führen. Mit dem kann ich in Wahrheit auch nichts mehr anfangen, weil sich die Gletscher so massiv verändern, dass ich wirklich einen Track brauche, der nicht älter wie ein Jahr ist. Also da hat sich schon massiv was geändert in der Tourenplanung.
Der Podcast des Österreichischen Alpenvereins in Zusammenarbeit mit der Generali.
Was wird da gemacht, beziehungsweise wenn man sich jetzt Platten anschaut, war ja das eine schon Qualität in der Vorhersage, die bestechend war. Da hat man wenige Tage, bevor dann wirklich der Felsen herunter oder der Berg heruntergekommen ist, sagen können, ihr müsst jetzt da weg. Das hat ja fast allen, bis auf einen, aber der war außerhalb dieser prognostizierten Evakuierungszone, das Leben gerettet. Wo ist man da, Stand jetzt? Welchen Berg oder welche Ketten kann man schon monitorisieren? Was ist überhaupt möglich?
Also ich glaube, das ist eben einfach das Problem, dass wir von ganz verschiedenen Prozessen reden. Also der Prozess von Platten ist ja ganz anderer Prozess wie jetzt der Steinschlag. Also da geht es ja wirklich um tiefgründige Gleitzonen, Störzonen im Gestein. Die kann ich vorher auch, das kündigt sich an, weil die sich vorher bewegen, anfangen zu bewegen. Aber jetzt dieser Steinschlag, gerade dieser Steinschlag, der jetzt für BergsteigerInnen relevant ist, da sehe ich eigentlich momentan in der Wissenschaft sehr schwierig, dass wir da in eine Prognose reinkommen. Jetzt auch diese Felsstürze oder diese Sturzprozesse, die ich jetzt auch beschrieben habe, wo wir oberhalb von 200 Kubikmeter reden, das sind auch wieder andere Prozesse, wie jetzt dieser Steinschlag im Grunde in so einer Rinne. Das ist einfach, das spielt sich alles oberflächlich ab. Ja, weil das Gestein eben stark aufgelockert ist. Oft wird es ja dann teilweise auch losgetreten von BergsteigerInnen. Also das ist nicht immer jetzt so von selber runterfällt, weil es einfach so aufgelockert ist oder viel halt einfach, wo es im Lockermaterial, im Schutt passiert. Jetzt da in die Prognose reinzugehen für genau diese Prozesse wird sehr schwierig. Also
bei den großen Ereignissen? Wo kann man da ansetzen?
Bei den großen Ereignissen ist so, dass wenn man, sobald man eben größere Bewegungen sieht, dass man, also mittlerweile ist man in der Lage, mit Satelliten über INSA schon Bewegungen aus dem All zu erkennen, sehr genau, wirklich Millimeterbereich. Funktioniert also je nach Geometrie vom Hang ganz gut. Und dann kann ich schon mal sagen, okay, da bahnt sich was an und dann kann ich mir es genauer anschauen. Und dann kann ich halt sagen, okay, ist jetzt überhaupt eine Gefahr für Infrastruktur oder für Häuser jetzt.
Aber was wird da derzeit aus dem All wirklich flächendeckend betrachtet? Wo sind wir da geografisch?
Europa.
Ganz Europa. Ganz Europa.
Also die Alpen sind auf jeden Fall mal sehr gut abgedeckt von Satelliten und von dieser INSA-Methode eben. Also es ist sehr faszinierend und es funktioniert jetzt zum Beispiel, wenn es ganz steil wird, Nordseiten wird es jetzt eher, muss man schauen, also es wird dann eher anspruchsvoll, aber jetzt viele Hänge sehe ich wirklich Bewegungen. Also
die hochalpinen Lagen in ganz Europa werden aus dem All, also mit Satelliten von Expertinnen und Experten hier monitorisiert. Diese Zuverlässigkeit habe ich schon.
Sie werden alle von Satelliten abgeflogen und wenn jetzt zum Beispiel irgendwo ein Berg sich bewegt, kann man schauen, was ist da vorher passiert. Also wie gesagt, funktioniert jetzt von Fallbeispiel zu Fallbeispiel unterschiedlich gut, aber dann kann man sich anschauen, okay, was ist da jetzt überhaupt schon im Gange gewesen?
Das heißt, und erst dann werden zusätzliche Messsysteme eingebracht. Also, dass man dann zum Beispiel Video überwacht oder das mit Laserscan macht. Das macht man, weil man auf einer Satellitenaufnahme eine größere Veränderung gesehen hat.
Eigentlich kriegt man es mit. Also zum Beispiel der Pitjengalo, der hat sich ja durch viele Felsstürze angekündigt. Dann, okay, wenn irgendwo viel Steinschlag, viel Felsstürze sind, dann schaut man mal, was ist da eigentlich los? Und dann erkennt man eigentlich schon als die Geologen, relativ schnell, okay, wir haben da jetzt eine Störungszone oder eine Gleitfläche oder wir haben da jetzt einfach das Ganze kippt raus. Und beim Cengalo hat man ja dann wirklich auch ein wahnsinniges Monitoring-System oben auf der Skiora-Hütte aufgefahren, also mit Radar, was halt alle 3 Minuten misst und dann zu sehen können, okay, das wird jetzt schneller und wenn es dann irgendwann einen Grenzwert überschreitet, also dann kann man sagen, okay, jetzt bald wird es abgehen. Und beim Cengalo hat man es ja tatsächlich relativ gut vorhergesehen, dass es in den nächsten Wochen kommt. Das Einzige, was man da eben nicht vorhergesehen hat, diese Mure. Also der Bergsturz hat man auch modelliert, bis dahin kommt er. Das hat wohl anscheinend, soweit ich gelesen habe, ganz gut gepasst. Aber man hat mit dieser Mure nicht gerechnet, die eben dann in Ort Bondo dieses ganze Tal halt dann zerstört hat im Grunde. Und jetzt bei uns, jetzt in die Stuber-Ötztaler Alpen, ist halt zum Glück ist extrem fragmentiert, das ganze Gestein. Ich meine, das schlechte Kletterberge sind meistens dann neigen dazu, dass sie dann eher eigentlich so in Teilschollen zerfallen. Also jetzt vor allem bei den ganz großen Prozessen. Also wir sind jetzt hier wieder auf potenzieller Bergsturzbasis. Ein Berg fängt an, sich zu bewegen, könnte sich potenziell in Bergsturz umwandeln. Und da hängt es eben vom Gestein ab. Also bei den schlechten Kletterbergen ist es meistens so, dann haben wir halt einzelne Teilschollen. Oft bewegen die sich dann teilweise wirklich um 10 Meter in einem Jahr oder in einem Sommer, in ein paar Monaten. Wie auch schon beobachtet, und dann bleiben sie stehen. Also es muss nicht zwingend zu diesem Bergsturz kommen, sondern jetzt gerade so bei uns ist es eigentlich eher so, dass es dann einfach irgendwann wieder sich stabilisiert in den schlechten Kletterbergen eben.
Und wie viele Berge werden in Österreich jetzt schon genauer betrachtet? Gibt's da eine Zahl?
Jetzt so ein Monitoring wie jetzt in der Schweiz, also jetzt beim so ganz akut bei Platten oder Cengalo wäre mir jetzt aktuell nicht bekannt, wo wirklich so was, also wo für Infrastruktur solche Konsequenzen haben könnte. Das wäre mir jetzt nicht bekannt.
Bräuchte man das? Also aus Sicht der Wissenschaft, müsste man mehrere Berge genauer betrachten oder reicht das derzeitige System?
Ja, also es ist eigentlich, es geht dann eher darum, wenn ich irgendwas habe, dass ich das genau untersuche, was da eigentlich passiert. Oder ich meine, wissen auch, in der Permafrostforschung gibt es in Österreich, jetzt am Sonnenblick gibt es Bohrungen, es gibt Gitzsteinhornbohrungen. Ansonsten gibt es nicht mehr. Also die Schweizer sind da recht, haben recht viele Permafrostbohrungen im Fels. Also im Grunde müssen wir eigentlich, sind wir jetzt bei dem Schritt, wir müssen verstehen, was genau da passiert.
Wie macht ihr das?
Ich zum Beispiel schaue mir jetzt eine Felswand an, wo ich dann eine Webcam habe und da einen Laserscanner und dann alle 4 Wochen messen gehe und dann schaue ich mir an, okay, wo kommt was runter, wann ist das runtergekommen, eben mit dieser Webcam und wie viel Volumen waren das und dann eben der Verschnitt mit der Geologie und natürlich mit Temperatur. Das heißt, modelliere das Ganze, wo ist Permafrost, wie tief ist der Permafrost drin und das ist eben jetzt so ein Typ, also ja, so eine Herangehensweise, wo wir erstmal verstehen können, okay, wie viel macht jetzt die Geologie aus, wie viel macht der Permafrost aus, was macht dann am Ende der Wassereintrag aus, ist es jetzt die Schneeschmelze, Starkniederschlag. Also das sind Sachen, die man dann wirklich an einer Felswand anfängt zu erforschen.
Und da gibt es jetzt noch keine Häufigkeitsobjektivierung, dass man sagt, das hat wirklich zugenommen.
Dafür muss man mehrere Jahre messen. Und wir haben ja leider, also um wirklich eine Statistik zu kriegen, traue ich mir jetzt nicht zu sagen, nach 2 Jahren Zunahme, sondern da muss ich wirklich lange Zeit rein haben. Und das ist eben, das ist leider halt, haben wir kein Inventar, also wir haben kein Meldesystem für Felsstürze, für Sturzprozesse. In Siedlungen ja, weil da bekommt man es mit, aber es gibt leider fürs Hochalpine nichts. Und um jetzt sagen zu können, wann was, also ob es mehr wird, müsste ich eigentlich wissen, wie viel vorher schon da war. Also in dieser Studie habe ich halt einfach zeigen können, okay, wir haben jetzt da räumliche Häufung in diesen nordexponierten Bereichen. Es gibt auch Studien in den französischen Alpen oder den Schweizer Alpen, wo man sagt, okay, wir haben eine statistische Zunahme. Ich bin jetzt tatsächlich gespannt, wie viel es jetzt noch weiter zunehmen wird. Also bei der nächsten flächenhaften Laserscan-Befliegung kann ich dann sagen, okay, 2006, 2010, 2017 und 2025 haben wir eine Zunahme. Also so kann man sich dem herantasten.
Das heißt, wie großflächig wird da gescannt, wird da geflogen?
Also jetzt laut dem jetzigen Stand in Tirol gibt es eben von 2006 und 2017 eine flächenhafte Befliegung. Und die wird dann immer stellenweise erweitert, dann gibt es Gebiete, wo eben mehr gibt. Und in ganz Österreich, das passiert dann immer auf Länderbasis. Also ich glaube, die anderen Länder haben es auch mehrere Datensätze. Ob sie dann ausgewertet sind, ist die andere Frage.
Aber das heißt, die große Schlagzeile, dass Bergstürze immer häufiger werden, da gibt es derzeit keinen Nachweis.
Das traue ich mich jetzt so nicht zu unterschreiben bei Bergstürzen, bei Felsstürzen, immer hochalpinen, ja. Bei Bergstürzen, also es spricht viel dafür, dass es eben passieren wird. Aber um es jetzt wirklich gesichert sagen zu können, müsste man einfach mehr Ereignisse haben und zu wissen, wie viel gab es früher. Es gab auch früher Bergstürze. Es gibt auch jetzt Bergstürze, die nicht im Hochalpinen sind. Aber es spricht natürlich dafür, dass wenn, also jetzt von den ganzen Prozessen her, dass wenn der Permafrost auftaut, wenn die Gletscher zurückgehen, das hat ja einen Einfluss auf die Stabilität vom Fels. Das sehen wir auch bei den Felsstürzen, das hat da Einfluss. Und klar, bei den Bergstürzen reden wir einfach, sind wir viel mehr in der Tiefe. Also da sind wir 40 Meter teilweise in der Tiefe. Aber natürlich, wenn der Gletscher sich entlastet, also habe ich andere Spannungen. Natürlich, wenn vor allen Dingen das Wasser eindringt, wo vorher immer Frost war, also wo vorher kein Wasser eindringen konnte. Also das hat einen Einfluss. Also ja, wir können es annehmen, dass es häufiger wird. Aber ich würde jetzt auch keine Katastrophenszenarien an die Wand malen, wie zum Beispiel jetzt eben diese Wanderer im Kaiser, die gesagt haben, jetzt kommt alles runter. Ich finde es dann interessant, ich habe so YouTube-Videos gesehen, wo halt dann der Berg dargestellt wurde als einfach Eis und Gesteine. Und die Gesteine halten den Berg. Nein, so ist es nicht. Der Berg ist einfach, es ist massiver Fels. Wir haben Permafrost in den Klüften drin. Aber, oder auch Experimente, das fand ich sehr amüsant. Also einfach ein Block mit Wasser und Steinen eingefroren und dann auf Infrarotlampe drauf getan und dann Temperatur und zu schauen, wie lange das jetzt passiert. Also so ist es nicht. Es ist jetzt nicht, wenn die Sonne drauf geht, spricht der Berg zusammen, sondern ich brauche die geologische Trennfläche. Also ich brauche die geologische Gleitbahn, also die Störung im Gestein drin, also die basale Gleitfläche, um es wissenschaftlich auszudrücken, damit überhaupt was passieren kann.
Und nicht jeder Berg hält wegen Permafrost zusammen.
Nein, das ist eben der Irrglaube. Also die Berge halten nicht durch den Permafrost zusammen. Die Berge können halt durch den Permafrost beeinflusst werden und durch den Gletscherrückgang. Aber es ist jetzt nicht so, dass der Permafrost die Berge zusammenhält, so wie es manchmal suggeriert wird. Und ich glaube, wenn Leute sich überhaupt nicht damit befassen und die sehen das, das ist sehr einleuchtend, das ist irreführend. Aber zum Glück ist es nicht. Ich denke, jeder, der halt viel am Berg ist, weiß auch, dass es jetzt nicht, wenn das Wasser auftaucht, die ganzen Berge runterkommen.
Vor allem nicht der wilde Kaiser, oder?
Ja, genau.
Ja, aber wie du vorher gesagt hast, gute Kletterfelsen sind weniger betroffen.
Ja, aber wenn man
von den großen Ereignissen da ist. Aber ja, generell gilt, je besser der Fels ist.
Aber wenn man hört, quasi Wissenschaft heruntergebrochen auf einfache Formulierungen, Permafrost ist der Kleber des Gesteins, dann ist der logische Schluss draus, wenn der sich auflöst, zerfällt das Gestein. Aber eben, es ist weit komplexer. Das ist eine wichtige Message.
Ja, genau, es ist weit komplexer und ich brauche einfach schon mal, also Grundvoraussetzung ist einfach, ich brauche ein schlechtes Gestein. Also und das habe ich halt zum Glück nicht überall, also ja, bei uns leider im Stuber-Ötztaler. Aber ja, es gibt den Kaiser, es gibt die Kalkalpen.
Ja, und das Karwendel, wobei das ist auch brüchig.
Aber kann man sich quasi die Qualität des Gesteins auch irgendwo anschauen, vorab? An Informationsquelle, ja?
Ja, ich meine, das weiß man im Grunde als ambitionierter Bergsteiger, vor allem wenn ich jetzt klettern gehe, dass zum Beispiel im Wetterstein, Schüsselkar oder Willenkreiser, dass ich da relativ eine gute Gesteinsqualität habe, auch in den Dolomiten, beziehungsweise im Karwendel dann der Fels eher brüchig ist. Aber das ist eben dann ganz anderes Thema. Und wenn wir jetzt wieder zurückgehen auf Bergsport und Klimawandel, wo ich eher im Hochtourenbereich unterwegs bin, wie gesagt, da ist das Hauptproblem im Gletscherrückgang und das, was da zum Vorschein kommt. Und da sind wir dann wieder schon im Permafrostbereich, aber wie gesagt, das sind komplett unterschiedliche Dinge.
Also im Schüsselkar und Kaiser fühle ich mich auch in der heißen Sommertag sehr, sehr wohl.
Genau.
Bleiben wir nochmal kurz bei den neuen Gefahren, die aufgehen, wenn der Gletscher zurückgeht. Spaltensturzgefahr zugenommen?
Ja, also der SAC hat 2023 eine Statistik herausgebracht. Die hatten noch nie so viele Spaltenstürze wie in diesem Sommer. Also das ist belegt, wobei das ist jetzt nur ein Jahr, aber da gibt es Zahlen dazu. Und in Summe kann man schon sagen, dass die Spaltensturzgefahr, also vor allem in den Westalpen, auch zugenommen hat. Wobei, muss man auch wieder relativieren, tödliche Spaltensturzereignisse sind in Österreich und auch in der Schweiz sehr, sehr selten, weil man ja dagegen Maßnahmen ergreifen kann, zum Beispiel am Seil zu gehen. Ein anderes Problem ist da eher die Schründe und die Randklüfte, die zu überwinden, wird immer schwieriger. Dazu braucht es bessere Ausrüstung, vielleicht 2 AIS-Geräte und mehr Know-how. Also das wird oft vergessen. Man redet immer nur von der Spaltensturzgefahr, aber oft sind auch Bergschründe und Randklüfte schwierig für Bergsteigerinnen zu überwinden. Ja.
Wie geht man da richtig ran?
Haha, da schaut man sich wieder die aktuellen Verhältnisse an und ich denke da an 2023, da war der Dachstein einmal kurzzeitig unter Anführungszeichen gesperrt und es wurde empfohlen, eben nur mit Bergführer hinaufzugehen, weil der Bergschrund so weit offen war und der teilweise ja gar nicht zu überwinden war. Und ein gutes Beispiel ist Zugspitz-Klettersteig von der Nordseite. Da ist der Klettersteig mittlerweile 10 Meter oberhalb vom Gletscherniveau. Da hat man halt dann Fixseile verbaut und teilweise werden dann auch da Leitern gelegt, dass halt Otto Normalverbraucher, Bergsteiger da auch drüber kommt. Und schon jetzt für einen selber wieder aktuelle Verhältnisse anschauen, Informationen einholen von lokalen Bergführern, vielleicht auch von Hüttenwirten und da entsprechend Ausrüstung mitnehmen.
Aber es ist aufwendiger geworden, wenn es mir jetzt im Gesamten anhört.
Absolut. Und was zum Beispiel auch aufwendiger geworden ist, sind die Übergänge. Früher ist man da mit einmal Abseilen runtergekommen. Man hat ein 50 Meter Seil mitgehabt, hat 25 Meter abgeseilt und man war wieder am Gletscher. Teilweise muss ich jetzt zwei-, dreimal abseilen, habe Zwischenstände drinnen, was die Herausforderung einfach auch schon viel größer macht und ich viel mehr Know-how brauche, wenn ich über mehrere Längen abseilen muss. Also da sind wir schon mit höheren Anforderungen konfrontiert.
Und was ganz Banales, was sich auch geändert hat, nach meiner Betrachtung, Sonnenschutz.
Das ist der nächste wichtige Punkt. Wir reden viel von Steinschlag, Eisschlag, Auflösung von Permafrost, aber auch die Einwirkung auf unsere Physiologie ist viel größer geworden. Kann man jetzt auch wieder sagen, ja, früher war es auch teilweise heiß am Gletscher, aber mittlerweile, wie gesagt, wenn es über Nacht nicht mehr friert und beim Weggehen schon plus 10 Grad hat und über Tags teilweise 30, 35 Grad und die Sonne herunterknallt, brauche ich einerseits einen guten Sonnenschutz in Form von einem Hut, 50er Sonnencreme, um eben kein Melanom zu kriegen, beziehungsweise ist es dann auch anstrengend, im knietiefen Sumpf herumzuspuren, was dann auch wieder an die Substanz geht.
Also da ist auch erhöhte Vorsicht gefragt.
Absolut, ja, absolut. Also das wird gern vergessen, das ganze Thema Dehydrieren, viel trinken, UV-Strahlung, Hitze, das ist nochmal ein eigener Punkt, den man nicht ganz aus Acht lassen darf.
Ganz zum Schluss, was lernen wir daraus? Weil ich sehe schon in jeder größeren Diskussion, die sich öffentlich abspielt und der Klimawandel hineinspielt, kommen Vertreterinnen und Vertreter mit der Ansicht, es hat es früher alles schon gegeben, die Erde wird es überleben, der Mensch passt sich an. Ist das, was überbleibt an Überlegung, wenn es jetzt darum geht, wie gehen wir mit dieser neuen Situation um?
Aus bergsportlicher Sicht muss man sagen, ja, wir können sicher weiterhin in die Berge gehen, vor allem auf Hochtouren gehen. Nur anpassen muss ich mich in irgendeiner Art und Weise und von gewissen Touren muss ich mich verabschieden. Muss ich sagen, ja, okay, der Normalweg auf den Berg XY, den gibt es nicht mehr, dann muss ich mir halt andere Tour aussuchen. Und da ist die Empfehlung, je weniger ich exponiert bin, desto weniger kann mir passieren. Aber Anpassung, ja, definitiv in Bezug auf Ausrüstung, auf Skills, also auf Know-how, auf Tourenplanung und auch auf die Jahreszeit und Ziele. Also wann, zu welcher Jahreszeit gehe ich wohin? Also das hat sich definitiv geändert. Und wenn ich weiterhin in die Berge gehen will mit einem guten Gefühl, dann muss ich halt diese Punkte beachten.
Das war jetzt der praktische Zugang von der Wissenschaft.
Vielleicht ganz kurz noch eine Sache, die wir jetzt gar nicht behandelt haben, und zwar Starkniederschlag, was natürlich auch ein ganz großes Thema ist. Also also Muren, die plötzlich abgeben oder nur Sturzfluten, das ist halt auch Starkgewitter, Gewitterlagen, die nicht mehr weiterziehen. Also was ich mir auch denke, das haben wir jetzt bisher überhaupt nicht betrachtet, aber ist eben auch ein Thema, wo man eigentlich auch in der Warnung Leuten mit aufs Weg geben kann, schaut euch das Wetter vorher an, vor allen Dingen schaut es, bevor ihr die Hütte verlasst und ihr wisst, es kommt eine Gewitterfront, schaut zum Regenradar rein. Ich meine, da haben wir ja mittlerweile sehr viel technische Möglichkeiten, uns gut zu informieren. Das betrifft eben jetzt nicht nur die HochalpentouristInnen, von denen wir die ganze Zeit geredet haben, sondern eben auch die Wanderer in mittleren Lagen. Also genau diese Thematik eben. Starkregen, Hagel, Blitzschlag und eben Sturzfluten, Muren. Also das wollte ich jetzt nur noch kurz hinzufügen.
Na, ist wichtig, weil sich das verändert hat und genau, weil diese extremen Ereignisse zunehmen.
Genau, also das ist einfach, wir haben mehr Energie in der Atmosphäre, es wird wärmer, dadurch kommt es zu stärkeren Gewittern, wir haben eben auch Änderungen der ganzen Strömungsverhältnisse, dadurch setzen sich auch Gewitter oder Starkregen fest oder Wetterlagen, wo wir ständig, also viel Niederschlag vor allem haben, das ändert sich auch und das ist eben auch eine Sache, die man in der Tourenplanung berücksichtigen sollte, eben einfach das, also Extremniederschläge. Ich meine, wir haben vor 2 Jahren hat es ja eine Gewitterfront gegeben, die in Tirol ziemlich viel verwüstet hat. Es ist keiner ums Leben gekommen. Mich hat das echt gewundert, dass da nichts passiert ist, weil die Wanderwege waren komplett, die Bäume lagen auf den Wanderwegen. In der Schlick hatten wir einen Bergrettungseinsatz, wo eben einfach eine Gondel, die Gondel stillstand und evakuiert werden musste durch diesen starken Niederschlag. Und das sind so Sachen, wo man hoffentlich dann jetzt auch warnen kann, weil man hat das eine halbe Stunde vorher gesehen. Aber die einfach in der Tourenplanung berücksichtigt werden sollten. Wenn ich jetzt unsichere Wetter habe oder eine Gewitterfront gemeldet ist, überlege ich mir, welche Tour ich mache.
Absolut. Vielleicht darf ich da auch noch kurz was dazu sagen. Ist mir letztes Jahr am Taschach rausgegangen. Also wir waren da im Frühsommer dort. Temperaturen wieder relativ hoch, Schneeschmelze, zusätzlich eben Starkregenereignis. Der ganze Wanderweg, das war ein einziger Bach. Also das Einzige, was aus dem Bach noch herausgeschaut hat, das war die Markierung. Aber das wäre so gewesen, als wenn du durch einen Bach durchgehst. Gell? Weil von überall ist das Wasser gekommen, also grundsätzlich schon viel Wasser durch die hohen Temperaturen, also durch die Gletscher und Schneeschmelze und nachher zusätzlich noch diese Starkregen-Ereignis, wo es dann sehr schnell geht. Oder das Beispiel in den Dolomiten, wo es den Parkplatz verschüttet hat, da sind Leute ums Leben gekommen, die mit dem Camper auf dem Parkplatz gestanden sind, auf dem öffentlichen, und dann kommt die Mure aufgrund von einem Starkregenereignis da runter. Ja. Also das hätte mir selber auch passieren können, hätte ich nie am Radar gehabt, dass ich da im VW-Bus den Tag nicht überlebe.
Auf der langen Zeitachse, wie normal ist diese Veränderung, die wir jetzt erleben?
Also meine Klimawandel hat es schon immer gegeben, ja. Meistens über längere Zeiträume. Wir haben jetzt einfach auf sehr kurzen Zeiträumen Klimawandel. Geologisch gesehen, meine, die Erden, die Berge heben sich, werden wieder abgetragen. Früher waren die Kalkalpen früher am Meer. Geologisch gesehen, der Erde ist das egal. Wir haben das Problem. Wir als Menschen haben das Problem, dass wir uns anpassen müssen und sehr, sehr wenig Zeit zum Anpassen haben. Weil das geht ganz schön rapide, was da gerade passiert. Wir haben jetzt nur vom Bergsport geredet. Ich meine, wir reden jetzt, also von Hitzewellen, Hungerkatastrophen möchte ich jetzt nicht reden. Aber der Mensch hat das Problem, nicht die Natur. Die Natur wird sich wieder, auf lange Sicht wird sich ein neues Ökosystem einpendeln, mit oder ohne Mensch. Aber den Mensch, der wird darunter am meisten leiden.
Und dabei ist ja in Wahrheit, ich meine, Bergsport, wenn man es jetzt global sieht, ist ja vernachlässigbar. Also die Probleme liegen ja ganz woanders. Das ist eigentlich ein Luxusproblem. Und wie du sagst, es gibt da viel, viel wichtigere Dinge.
Aber es ist ein Indikator, der sehr früh anspringt, weil er so exponiert stattfindet.
Ja, und weil er hoffentlich Leuten auch bewusst macht, dass hier was passiert, was ich vielleicht auch nicht ignorieren kann. Also dass man einfach, also gerade die Berge merke ich ja den Klimawandel sehr stark oder im Hochgebirge, einfach als Indikator, als Frühwarnung oder als Bewusstmachen eben Leuten, die jetzt vielleicht jetzt nicht sonst mit dem Klimawandel betroffen sind. Es passiert hier was. Es ändert sich.
Eben, es ist ein Teil eines Randbereichs, der sehr früh sehr kräftige Signale sendet. Also bis das in der Masse ankommt, wird noch ein bisschen Zeit vergehen, aber da spielt sich schon Extremes häufiger ab.
Ja, und ich meine, bei den Gletscher kann man ja ganz klar sagen, das kommt durch die Wärme. Oder ich meine, jetzt, wenn wir jetzt von Flutkatastrophen reden, statistisch gesehen, es ist mehr Energie in der Atmosphäre. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass dies durch den Klimawandel passiert, ist sehr hoch oder ist passiert durch den Klimawandel. Aber richtig sehen kann ich es an den Gletschern, dass sich was verändert. Mhm. Und das ist, glaube ich, eben auch einfach so ein bisschen als Symbolik für den Klimawandel, der Gletscherrückgang. Mhm. Und jetzt durch die Sturzprozesse haben wir es ja eben auch erstmals halt aufgezeigt, wie viel da eigentlich passiert. Aber die Gletscher sieht man ja mit den Augen. Also wenn ich jetzt irgendwo, brauche ich es nicht mehr zu messen, da brauche ich keine Wissenschaftler, die das messen, da brauche ich nur altes Foto zu vergleichen, um zu sehen, das ändert sich. Und das ist eben einfach das Symbol dafür, wir müssen handeln.
Ich danke für eure Inputs, für eure Ansichten und eure Zeit. würde mir wünschen, wenn ihr wieder mal vorbeischaut. Vielleicht nicht, wenn ein tragisches Ereignis ansteht, sondern um wieder mit euch reden zu können da im Alpenverein Basecamp. Vielen herzlichen Dank für euren Besuch.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Der Podcast des Österreichischen Alpenvereins in Zusammenarbeit mit der Generali.